Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute hören wir den zweiten Teil von Annelieses und Peterchens Mondfahrt von Anna Mohl. Nach dem Original von Peterchens Mondfahrt von Gerd von Basewitz aus dem Jahr 1916. Sowie noch einem weiteren kurzen Hörspiel. Anneliese und Peterchen fanden in der Nacht einen Maikäfer in ihrem Zimmer. Diesem fehlte jedoch eines seiner Beine. Kurzum machten sie sich auf die Reise zum Mond, um das fehlende Bein zurückzuholen. Auf dem Weg dahin sind sie auf das Sandmännchen gestoßen, das gerne bereit ist, ihnen zu helfen, und nun reisen die vier auf dem Mondschlitten zum Schloss der Nachtfee.
Aus einem leise leuchtenden Schaum war der Weg unter ihnen, glänzender als frischer Schnee und zarter als der Schaum der klarsten Wellen. Lautlos glitt der Schlitten auf diesem Zauberweg durch den Himmelsraum. Nur die kleinen, gläsernen Glocken an den Fühlern der Falter klangen leise im Takt.
Mächtige Bäume sind das unter uns. Sie blühen und sind mit großen weißen Blumen bedeckt. Aber gleichzeitig scheinen sie durchsichtig zu sein. Was ist das nur?
Das sind die Milchbäume. Aus ihren Blumen tropft der süße Milchstraßenhonig. Den essen die Sternenkinder, wenn sie hungrig sind.
Ich möchte eine Pflege.
Zu langsam.
Aber meine Hände sind jetzt voller Honig. Oh, so etwas Süßes habe ich ja noch nie probiert.
Jetzt kamen sie an einer Wiese vorbei, auf der sich eine Herde sehr sonderbarer Tiere tummelte. Beinahe sahen sie wie Ziegen aus und beinahe wie kleine Wölkchen mit Beinen. Immerfort huschten sie herum, als ob ein Wind sie durcheinander wirbelte. Und dazu meckerten sie, dass es klang, als ob 1000 Kinder sich totlachen wollten.
Das sind die Himmelsziegen. Sie grasen hier den Mondspinat ab. Zu Weihnachten werden ihnen die goldenen Hörnchen gekürzt. Dann ist auf der Sternenwiese für die Sternenkinder ein großer Festschmaus. Es gibt Milchstraßenschlagsahne mit Himmelsziegenhörnchen und Mondscheinfladen mit Mondbutter. Gemacht aus der Milch der Himmelskühe, die hier in der Nähe grasen. Das schmeckt unbeschreiblich gut.
Hier schmeckt alles gut. Findest du nicht auch, Sumsemann? Du siehst etwas gelangweilt aus da hinten.
Ach, das ganze Silber und Zuckerzeug, das schmeckt mir nicht. Ich brauche grüne Blättchen, nicht Sternenklee oder Himmelshörnchenziegen.
Himmelsziegenhörnchen.
Wie auch immer. Naja, ich bin ja für das Beinchen hier und sozusagen die Hauptperson.
Ah, wir sind übrigens am 100. Meilenstein vorüber.
Es beginnt zu schneien. Das ist aber ein sonderbarer Schnee.
Wie Millionen tanzende Lichtflocken sieht er aus. Winzige, sprühende Sternchen. Seht nur, wie sie um uns herumstieben. Man kann vor lauter Funkeln gar nichts mehr sehen.
Das ist kein Schnee. Da sind wir in eine Sternschnuppenwolke geraten. Aber das schadet nichts, davon brennt man nicht an.
Wenn ich meine Zunge herausstrecke, prickelt es.
Ich mache einen Sternschnuppenschneeball.
Hey, Peterchen, pass auf, fast wärst du rausgefallen.
Ich hatte alles unter Kontrolle.
Schneegestöber, sowas Scheußliches. Ich glaube, ich stelle mich tot.
Ich werde nicht auf die Sinnlosigkeit dieses Vorhabens eingehen. Außerdem sind wir aus der Wolke heraus. Seht, vor uns liegt das Schloss der Nachtfee auf himmelhohen silbergrauen Wolken.
Unbeschreiblich schön.
Die Treppe aus weißem Glas sieht mir ganz schön zerbrechlich aus. Da sollen wir hoch?
Ganz genau. Sie führt zum Tor des Schlosses.
Es fühlt sich so feierlich an.
In einem gewaltigen Saal ihres Schlosses empfing die Nachtfee ihre Gäste zum Mitternachtskaffeeklatsch. Himmelhohe, silberne Säulen trugen eine ungeheure Wolkenkuppel von wehenden Nebeln, wie von zarten Fahnen umschwebt. Der Boden war aus tiefblauem Kristall, so durchsichtig wie das Wasser des Meeres, wenn es ganz still liegt. Durch weite Eingänge zwischen den Säulen sah die Nacht herein, und in ihrer Unendlichkeit schwebten gleich großen Blumen tausende von Wölkchen und gaben ein zauberzartes Licht. Das Schönste aber war der Thron der Nachtfee in der Mitte des Saales. Aus einem einzigen grünen Edelstein waren seine Stufen geschnitten. Aus Perlen war der Sitz, die Lehne aus Silber und 7 blaue Sterne funkelten leise darüber in der Luft. Zu beiden Seiten dieses wunderschönen Thrones standen Reihen von silbernen Stühlen für die Gäste, die erwartet wurden. Die Nachtfee saß auf ihrem Thron, als die Mitternacht nahte. Eine leuchtende Mondsichelkrone im schwarzen Haar, mit ihrem Königsmantel angetan. Andächtig blieben die Abenteurer im Schlitten sitzen und beobachteten von dort die Szene, die sich ihnen bot. Sie würden als letztes hineingehen, hatte das Sandmännchen ihnen erklärt.
Es ist Mitternacht. Nun wird die Nachtfee sich erheben und die Welt segnen.
Mitternacht. Die Welt schlief ein. Frieden, Frieden.
Was passiert jetzt?
Soll über ihr sein.
Jetzt warten wir auf die ersten Gäste.
Zum Donnerwetter, da bin ich gekommen. Habe mir keine Zeit genommen. Bin gleich, weil du mich geladen hast, auf meiner Pauke hierher gerast. Mein Weib, die Blitzhexe lässt dir sagen, sie hätte noch schnell mal wo einzuschlagen und käme dann hinterher geritten, derweil zu grüßen lässt sie bitten. Potz, Krach, Blitz, Donner, Bombenschlag. Ich bin hier und sage dir guten Tag.
Schön, dass du da bist, Donnermann. Vielleicht kannst du das Donnern ein bisschen runterschrauben, damit die Sternenkinder keine Angst bekommen.
Entschuldige bitte, ich bin nur so erfreut. Aber ich werde es versuchen.
Wer kommt jetzt? Aha, ein langer Zeitgenosse mit langem, verwaschenen, blonden Haaren.
Das ist der Regenfritz.
Der Regenfritz. Eine sonderbare Gestalt. Dünn wie ein Lineal und eine schnupfige Nase und Triefaugen und ein patschnasser Rock. Unter ihm bildet sich eine Pfütze. Kommt davon, wenn man die ganze Zeit im Regen rumrennt.
Aber er hat doch einen Regenschirm dabei. Wieso klappt er ihn nicht auf?
Liebe Federnacht, Sie haben mir gütige Einladungen gemacht. Ich bin gerne gekommen. Tüpptopp an 17 Stellen sanft durch die Decke geregnet. Tische, Stühle und Betten mit Pfützen gesegnet. 12 Landpartien freundlich berieselt. 200 Kinderchen haben's mit Schnupfen benieselt. 13 Handwerksburschen bis aufs Hemd habe ich liebevoll durchschwemmt.
Fritz Regen, schön, dass du es geschafft hast. Aber denk daran, auf der Erde nicht nur Possen und Unsinn zu treiben, sondern auch Gutes zu tun. Und die Gärten und Felder ordentlich zu begießen.
Wie du wünschst, Nachtfee.
Und bevor wir hier vom Regen in die Traufe kommen, vielleicht kannst du auch das Regnen hier im Saal ein wenig unterdrücken und nicht so viele Pfützen rieseln.
Ich probier's.
Huch, was ist das? Alles ist gelb und stinkt nach Schwefel.
Ah, meine Liebe. Ah.
Das ist die Blitzhexe, die Frau des Donnermanns. Sie macht immer einen fürchterlichen Radau, wenn sie auf ihren Ast angeflogen kommt.
Zirr, zirr, liebe Base, da ist der Blitz. Zerschlug nur noch schnell eine Kirchturmspitz. Hatte Auftrag, muss ihn erledigen, schnell. Zirr, zirr, krax, bin ich zur Stelle.
Schön, dass du es geschafft hast, Blitzhexe. Aber tu mir bitte den Gefallen und verbreite ein bisschen weniger Schwefel. Das ist nicht gesund für die Sternenkinder. Und auch der Morgenröte und der Abendröte setzen solche Gerüche zu.
Sir, will mich beherrschen, hoffe es glückt. Wenn's mich auch drängt und zwackt und juckt, den köstlichen Feuerduft zu verbreiten. Sir, Sir, das sind ja nur Kleinigkeiten. Zickzack.
Ah, so ein bisschen Schwefelgelb würde den roten Damen doch ganz gut tun. Das gäbe ein schönes Orange.
Verblitzt und zugenäht, da ist ja mein Donner.
Komm, meine Liebe, zuck dich zu mir.
Entzückend.
Auch die gemütliche Wolkenfrau, die luftigen Eisgeschwister, der Windriese und das zarte Taumariechen trudelten so auf ihre Art und Weise ein. Mit einem Mal wurde es ganz hell, das milde Dämmerlicht wich einem goldenen Schein und rauschende, ferne, wundermächtige Musik erklang. Die Sonne kam, mit ihren Söhnen, dem Morgenstern und dem Abendstern und ihren beiden Töchtern, der Morgenröte und der Abendröte. Die Nachtfee erhob sich und die beiden Königinnen umarmten sich. Kurz war alles in ein strahlendes, helles Meer von Licht gebadet. Dann versank die Glut in den blauen Nebeln der Nacht. Nun waren alle da.
Es ist Zeit, Kinder. Lasst uns hineingehen.
Die schauen uns aber komisch an.
Ach, wartet nur ab. Sie beruhigen sich gleich wieder.
Zwei Kinder im Nachthemd? Und ein Maikäfer.
Ein Zickzack-Zirr. Höchst erstaunlicher Anblick.
Das Sandmännchen ist verrückt. Ich glaube, es hat den Mond nicht gekriegt.
Ich bitte um Ruhe. Sandmann, was hat das alles zu bedeuten? Was sollen zwei Kinder im Nachthemd und ein Maikäfer hier in meinem Schloss beim Fest der himmlischen Naturgeister? Jetzt trat das Sandmännchen vor verneigte sich und erzählte klar und einfach, wer dieser Maikäfer sei und was die Kinder hier wollten. Natürlich war nun das Erstaunen noch größer, aber es lachte keiner mehr, sondern alle waren von dem Mut der Kinder entzückt.
Da hast du also wirklich zwei artige Kinder gefunden, die Mut haben und so viel Liebe zu den kleinen Tieren, dass sie so große Gefahren bestehen wollen für dich, Maikäferlein.
Zu Diensten, Frau Nachtfee.
Donnerwetter! Hat der Kerl ein Glück.
Kolossal.
Fürchtet ihr euch denn gar nicht, ihr Kleinen? Anneliese, du machst ganz große Augen, aber die Tapferkeit steht dir ins Gesicht geschrieben. Und Peterchen, wie du mit entschlossenem Blick dein Holzschwert hältst, da habe ich keinen Zweifel an deiner Kühnheit.
Angst haben sie nicht, das habe ich schon festgestellt.
Die Kinder haben ein Funkeln in den Augen, das gefällt mir.
Nun gut, dann will ich euch helfen, euer Abenteuer mit dem Mondmann zu bestehen.
Und wir? Stehen euch natürlich bei.
Doch die richtigen Naturkräfte helfen euch.
Hey, ich bin auch eine richtige Naturkraft.
Es gilt, eure Tapferkeit auf die Probe zu stellen, liebe Kinder. Mit dem Mondmann ist nicht zu spaßen. Donnermann, willst du es versuchen?
Putzknatter!
Ich bin auch eine richtige Naturkraft.
Wer will es wagen? Kann er denn einen kräftigen Donner vertragen?
Ja, Donnermann, ich habe keine Angst.
Ich auch nicht.
Das war noch gar nichts, Herr Donnermann. Mach's ruhig nochmal.
Peterchen, du wirst sicher mal Artilleriegeneral. Ich werde euch gegen den Mondmann helfen.
Ich auch.
Apropos helfen. Mag mir jemand hochhelfen? Der Donner hat mich umgehauen.
Es gab keine Zeit zu verlieren, denn bis zum Mondberg war es noch sehr weit. Und vor Tag mussten Peterchen und Anneliese wieder in ihrem Bett auf der Erde sein. Sonst hätten sie nie mehr zurückgefunden. Da hatte die Nachtfee eine Idee. Sie sollten auf dem großen Bären zum Mond hinüberreiten, der konnte nämlich sehr schnell laufen. Also befahl die Nachtfee dem Milchstraßenmann, der die Milchstraße verwaltet, schleunigst den großen Bären herbeizuholen. Das Sandmännchen bekam von der Nachtfee den Auftrag, die Kinder weiterzuführen. Es sollte den Bären auf den Mond lenken. Dann würde die Reise über die Mondhügel, Täler und Wiesen bis zu der silbernen Riesenkanone gehen, die am Fuße des höchsten Mondberges steht. In diese Kanone sollten die Kinder und der Maikäfer hineingeladen und auf den Berg hinaufgeschossen werden, denn es gab keinen anderen Weg hinauf. Oben auf dem Berg sei das Abenteuer mit dem Mondmann zu bestehen. Das Sandmännchen sagte gerne zu, denn es hatte die beiden mutigen Kinder sehr ins Herz geschlossen. Nun kam der große Bär, vom Milchstraßenmann an der Kette geführt, durch die Wolken herbei. Ein riesengroßes Ungetüm, dick und zottlig und mit schneeweißem Fell.
Schnell, liebe Abenteurer, verabschiedet euch von den Gästen und dann los.
Sitzen alle sicher?
Ja.
Ja.
Noch Nachtfee.
Viel Erfolg.
Toi, toi. Wir
drücken euch die Daumen.
Hoppets.
Der gewaltige Bär schnaufte einmal wie eine Lokomotive und stürmte aus dem Sack. Über die Wolkenberge, die das Schloss trugen, hinaus ins Weite. So rasend schnell, dass den Reitenden fast Hören und Sehen verging. Ja, das war ein Ritt. Von der Geschwindigkeit entstand ein Summen und Brausen, dass man denken konnte, ein Sturm käme daher. Helle Funken stoben dem Bären aus dem Rachen und glühten hinter ihm als eine schimmernde Lichtbahn durch den pechdunklen Weltenraum. Dicht aneinander geschmiegt saßen sie, tief auf das weiße Bärenfell gebeugt. So ging es eine ganze Weile. Kein Wort konnten sie sprechen und Sandmännchens Zipfelmütze flog wie eine kleine Fahne im Sturm. Und weiter ging der Ritt auf den Mond zu, dem die Abenteurer nun schon ganz nahe waren. Er wurde immer größer und plötzlich waren sie da und mit einem kühnen Satz landete der Bär auf dem Monde. Aus einem seltsam lichten Gestein war alles ringsum. Berge gab es, Täler und große Ebenen, in denen seltsame Pflanzen wuchsen. Die Berge waren weiß, wie von Silber, und die Ebenen gelb, wie von Gold. Summ ging's durch ein langes Tal dahin und hindurch. Hoppla, hoppla, holte die Polter, ging es durch die Mondgegend, dass nur so die Steinchen stieben. Es klang manchmal wie Glas und sah aus wie Zucker. Manchmal knisterte es wie Schnee und staubte um die Reiter herum, dass sie die Augen zumachen mussten. Und manchmal war der Boden glatt und weich wie Gummi, der unter jedem Tritt wippte und schwippte. Dann machte der Bär so komische Sätze, dass sie beinahe von seinem Rücken herunterpurzelten. Das Sandmännchen kannte die Landschaft aber und rief rechtzeitig zur Warnung.
Achtung, Kopfbeugen!
Es ging über ein Krustengebirge. Die Kristalle sausten und prasselten ihnen um die Ohren, dass sie sich tief auf das dichte Fell des Bären ducken mussten, um nicht Beulen am Kopf zu bekommen.
Achtung, Augen zu!
Nun stürmte der Bär durch eine Mondwüste, dass sie hinterher voll mit weißem Staub waren und wie Bäckergehilfen aussahen. Immer mehr näherten sie sich jetzt dem großen Mondberg. Himmelhoch ragte er in die geisterblaue Nacht vor ihnen auf, steil und spitz, wie aus wachsweißem Teig oder aus gefrorener Schlagsahne. Sie waren am Ziel, in einer finsteren Schlucht am Fuße des Mondberges. Es war ein unheimlicher Ort, voller finsterer Schatten und sonderbar geformter Steine, dass man sich eigentlich hätte fürchten müssen, wenn man Zeit dazu gehabt hätte. Wenn man aber keine Zeit dazu hat, dann fürchtet man sich eben nicht. Außerdem waren sie abgelenkt von der Mondkanone auf dem kleinen weißen Hügelchen vor ihm. Sie war halb darin versunken und musste wohl schon viele tausend Jahre hier stehen, denn der Mondstaub lag so dick auf ihr, dass nur hier und da noch das Metall des gewaltigen Kanonenrohres ein wenig hervorblitzte. Aus grauem Silber war dieser Kanonenlauf, noch dicker als ein Regenwasserfass und wohl 10-mal so lang. Eine kleine Leiter lehnte daran.
Halt, Petz! Wir sind am Ziel der Reise.
Boah, die Mondkanone. Mächtig sieht sie aus.
Anneliese, du darfst dem Bär noch einen Apfel zum Dank geben. Er darf heim.
Danke, großer Bär.
Sandmännchen, was passiert jetzt?
Jetzt treten wir dem Mondmann entgegen und erobern das Beinchen. Es haust dort oben, hoch auf der höchsten Spitze des Berges. Und dort steht auch in einem kleinen Wald die Birke, an der das Beinchen damals hängen geblieben ist. Ich werde euch jetzt in die Kanone hineinladen. Zuerst den Sumsemann, dann Peterchen, dann Anneliese. Man muss nämlich auf den Berg hinaufgeschossen werden. Es ist unmöglich, anders hochzukommen. Wenn ihr oben seid, müsst ihr im kleinen Wald das Beinchen suchen und dem Sumsemann vorsichtig an der richtigen Stelle mit Spucke wieder ankleben.
Aber was, wenn uns der Mondmann begegnet?
Nicht schlimm. Artigen Kindern wird er nichts tun. Es kann aber sein, dass er grimmig tut, der gräuliche Kerl. Peterchen, hebe dein Schwert, so werden dir die himmlischen Naturkräfte zu Hilfe eilen. Wenn ihr ihn gar nicht besänftigen könnt, ruft einfach eure Sternchen zu Hilfe.
Ich mag allein dieser Auffassung sein, aber ich fand, die sahen nicht sonderlich gefährlich aus.
Geht klar, los geht's!
Sandmännchen, kommst du nicht mit uns?
Nein, einer muss die Kanone bedienen. Aber ich drücke euch auch ganz feste die Daumen, ihr lieben Kinder. Passt ja gut auf.
Oh, nicht weinen, wir kommen ja wieder.
Mir ist da was ins Auge geflogen. So, jetzt aber los. Ihr müsst das Beinchen vor dem Morgen haben, sonst ist alles umsonst. Schnell, lasst uns die Kanone putzen. Seit der Mondmann vor 1000 Jahren hinaufgeschossen wurde, ist nicht mehr daraus geschossen worden. Wenn der Lauf innen nicht so blitzblank ist wie eine Kakaobüchse, könnt ihr euch leicht beim Herausfliegen die Nasen abscheuern.
Ach, dafür ist diese riesige komische Igelbürste gut, die da hinten neben der Kanone liegt.
Gut erkannt, Peterchen. Das ist der Kanonenwischer zum Putzen des Laufes, ehe geschossen wird. Und seid auch immer nett zu dem Mondmann. Das ist das Geheimnis im Umgang mit rohen und grässlichen Leuten. Da muss man ganz besonders höflich und freundlich sein. Dann werden sie nämlich meistens verlegen und ganz zahm. So, jetzt ist der Lauf blank. Vorwärts, Sumsemann. Rein in die Kanone.
Wo ist er denn?
Na, das hat ja gerade noch gefehlt. Um sein Beinchen geht es. Und da kneift er womöglich im letzten Augenblick der Jammerpips.
Er hat sich gewiss versteckt, weil er immer so Angst
da
hat.
Da hinten, hinter der nächsten Felsnase, sehe ich etwas hervorlugen. Ah, hier ist er. Er liegt da unten und stellt sich tot.
Das kann nicht sein Ernst sein.
Summ, summ. Wenn es schießen tut, habe ich Angst. Habe ich Angst, ich gehe kaputt. Summ,
ach was,
summ.
Seinetwegen wird die Sache gemacht. Und da strampampelt er hier. Vorwärts, rein in die Kanone.
Jetzt steckt er verkehrt herum drin. Das sieht ja komisch aus.
So, das wäre geschafft. Nun, Maikäfer, keine Angst. Ich richte dich aus. Genau, ziehen. So ist's gut. Achtung!
Augen zumachen!
Wie ein braunes Kanonenkügelchen saust er gen Himmel.
Ich habe gut gezielt. Er ist oben. Peterchen, du bist dran. Warte, ich heb dich rein. Augen zu.
Einen schönen Bogen hast du geschossen. Jetzt ist er oben.
Sehr gut. Jetzt du. Augen zu.
Aus, als hätten sie gerade eine Fata Morgana gesehen.
Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich ganz so an.
Diese Geschichte wird mich für alle Zeiten zum Helden aller Maikäfer machen. Noch nie ist ein Maikäfer aus einer Mondkanone geschossen worden. Das ist ein Abenteuer. Eine Tat des Mutes und der Männlichkeit, wie sie noch keiner der vielen Frühlingsritter auf den Kastanien, Linden und Buchen der Erde vollbracht.
Du bist ja ganz schön aufgeplüstert auf einmal.
Wie?
Wirklich doppelt so breit wie vorher.
Ach so, das ist bei uns so, wenn wir stolz sind. Ein Denkmal muss mir gesetzt werden. Im Rasen bei der dicken Kastanie unter einem breiten Maiglöckchenblatt. Und in der Stellung eines Ritters, der auf einer Kanonenmündung sitzt. An jedem Sonntagabend, wenn der Mond kommt, müssen sich alle Maikäfer der Gegend dort versammeln und ein feierliches Bassgeigenkonzert mit Paukenbegleitung veranstalten. Extra komponiert wird es zur Erinnerung an die Taten des großen Nationalhelden Sumsemann.
Das klingt nach einer tollen Idee.
Nun, lasst uns das Beinchen suchen gehen, damit die Tat vollkommen werde und alle Käfer staunend stehen vor dem Ruhme Sumsemanns auf der Erde.
So machen wir's.
Auf dem Mond war eigentlich alles sonderbar, aber auf dem Gipfel des Mondberges war es doch am allerseltsamsten. Bäume standen da, die gar nicht wie Bäume, sondern wie Baumgespenster aussahen. Grau-weiß waren sie und ganz gebeugt unter der Last einer uralten Asche, die wohl einst nach großen Mondstürmen wie Schnee auf ihre Zweige niedergefallen sein mochte. Jeder Baum warf einen langen Schatten. Pechschwarz, gleich dicken Tintenstrichen, lagen diese Schatten unheimlich auf dem geistergrauen Boden. Große, grünliche Pilze, die gewiss sehr giftig waren, wuchsen zwischen den Wurzeln der Bäume und uralter, eisgrauer Schimmel hatte alle Steine am Boden überzogen.
Es ist so still hier. Kein Vogel singt, kein Lufthauch regt sich.
Stimmt, und eiskalt ist es hier auch. Beeilen wir uns besser.
Hier ist nichts.
Hier auch nicht.
Augen offen halten, nicht nachlassen.
Ich glaube, ich sehe. Ah, nee, doch nicht.
Hurra, da hängt das Beinchen. Ich sehe es, ich sehe es.
Wo? Wo?
Da hinten in der Mitte des Platzes. Die einsame kleine Birke dort. Da steckt ein langer, rostiger Nagel drin.
Ah, ich sehe ihn. Und da, an einem roten Bändchen, hängt ein Maikäferbeinchen. Wirklich?
Juhu, unsere Suche war erfolgreich. Gut gemacht, Peterchen.
Brumm, brumm. Ich bin gleich da, mein Beinchen.
Er ist ganz in seinem Element.
Wow. Ah! Wow. Was wollt ihr, winzigen Würmer, hier? Was wollt ihr in meinem Waldrevier? Ich bin der Mondmann. Fürchtet ihr euch?
Erschreckend ist auf jeden Fall sein Sauberkeitszustand. Das verfilzte Haar und der wüste Bart. Oder auch sein graues, verhungertes Gesicht. So voller Falten und Runzeln. Wie ein alter Stiefel. Vom Mund will ich gar nicht erst anfangen. Schauderhaft hässlich. Eine Schnauze fast mit langen, gelben Zähnen.
Beherrsch dich, Sumsemann. Ah, du siehst so erschreckend aus. Mit deiner mächtigen Axt, der großen Kutte und dem großen Reisigbündel.
So tut ihr recht. Was treibt ihr hier?
Herr Mondmann, wir wollen Sie gar nicht lange behelligen. Uns treibt nur ein Anliegen hier. Und das ist die Suche nach einem Maikäferbeinchen. Es wurde ein Maikäfer abgeschlagen, als sie damals im Wald Holzarbeiten verrichtet haben und muss dabei mit ihnen auf den Mond gelangt sein. Seitdem haben Maikäfer nur noch 5 Beine. Und da sie das sehr betrübt, haben wir uns auf die Suche gemacht. Und nun haben wir es uns ausfindig gemacht. Könnten Sie uns es bitte überlassen? Das wäre zu gütig von Ihnen.
Ah. Ich verstehe. Aber was habe ich davon, euch das Beinchen zu geben? Was gibst du mir, wenn ich es dir gebe, denn wieder dafür?
Ich kann dir ein paar unserer leckeren Äpfel geben.
Oh ja. Ich riech noch mehr Gutes.
Wir haben auch noch Pfefferkuchen.
Her damit.
Wüste Mann, isst sie einfach samt Papier und Bindfaden. Das ist ja unglaublich.
Ich will mehr.
Warum schielt er nach meiner Puppe?
Gib mir das Püppchen.
Nein.
Immer her mit dem Puppenkind. Sonst gebe ich das Beinchen nicht raus, geschwind.
Hier hast du's.
So, jetzt hast du alles und musst doch zufrieden sein und uns das Beinchen geben.
Ich will noch mehr.
Wir können dir nichts mehr geben.
Lasst mich überlegen. 1000 Jahre habe ich nichts gegessen. Was könnte ich denn jetzt noch fressen?
Er hat ein Messer und jetzt wetzt er es.
Komm keinen Schritt näher, Mondmann. Ich habe ein Schwert.
Das kleine Holzding wird mich nicht aufhalten.
Hier kommt eine Dusche für dich, Mondmann.
Der Regen macht den Mondmann gar nichts aus.
Ich hab doch gerade erst angefangen.
Da ist der Donnermann.
Ich hau dir auf den Kopf, du rabiater
Au! Mein Kopf! Oh, dir zeig ich's. Moment, wo ist der hin? Geflohen ist der Feigling. Ich kenn ihn genau. Das war der Donnermann, ihr Kröten. Ihr habt ihn wohl um Schutz gebeten. Es soll euch aber nichts nützen. Keinesfalls wird es euch schützen.
Dann mach dich mal auf mein Schwert gefasst.
Zick, zick. Blitz, Blitz. Nimm das, du elender Lurch.
Der Blitz schlägt in den großen Baum ein.
Und jetzt fällt er auf den Mondmann drauf.
Au! Ich kann mich nicht rühren.
Siehst du, Mondmann? Das hat man davon. Nun bist du gefangen und kannst nichts mehr machen. Und wir holen uns das Beinchen und lachen.
Ätsch.
Oh, wartet nur. Wartet, ich will mich schon rächen. Euch freche Wichte noch spießen und stechen.
Oh nein, ich glaube, er kommt echt frei.
Er wird ganz schwindelig. Ich muss mich hinlegen.
Ah, er hat mir mein Schwert aus der Hand geschlagen. Naturkräfte, wo seid ihr?
Jetzt hilft euch keiner mehr.
Sternchen, kommt dabei.
Wunderstelle.
Dem Himmel sei Dank.
Nanu, was ist das? Bin ich blind? Ich kann nichts mehr sehen.
Wie zwei Leuchttürme strahlen sie gleißendes helles Licht auf den Mondmann.
Wo seid ihr? Au, jetzt habe ich mir den Kopf angehauen. Au, schon wieder. Wo seid ihr? Au, wo seid ihr?
Danke, liebe Sternchen.
Au. Macht schnell, verliert keine Zeit. Lebt wohl, der Tag ist nicht mehr weit.
Sie haben recht. Anneliese, mach mir eine Räuberleiter, dann erreiche ich das Bäumchen.
Alles klar.
Fast. Ich hab's. Sumsemann, hier, nimm es entgegen. Sumsemann? Hat er sich schon wieder totgestellt?
Ich glaube schon. Warte, gib's mir. Runter kommst du ja auch so.
Yep. Da hinten ist er. Er hat sich gut getarnt. Was könnte man ihn für einen Stein halten?
Ich freue mich schon, sein Gesicht zu sehen.
Wo gehört das Beinchen hin? Da unten, unter dem dritten schwarz-weißen Westenstreifen, sehe ich ein kleines Loch. Da muss es bestimmt hin.
Mit Spucke ankleben, haben sie gesagt. Hilf mir, es dran zu drücken. Ganz schön anstrengend. Aber es muss schon festsitzen.
Ich rüttle mal, sagte daran. Ja, das fühlt sich stabil an. Du kannst ihn wecken, wenn du möchtest.
Sumsemann, sieh dir dein Beinchen an.
Ich glaube, er ist weit weg.
Sumsemann!
Bin tot. Ich kann nicht mehr tot gemacht werden, weil ich schon ganz, ganz tot bin.
Ich schrei ihm in die Ohren. Herr Sumsemann, sehen Sie sich mal Ihr Beinchen an.
Ihr seid's. Hat er euch gefressen, der Mann?
Merkst du selber, wa?
Herr Sumsemann, sehen Sie sich bitte Ihr Beinchen an.
Meine Beinchen? Ach so, ja. Aber das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beinchen. Sum, sum, hurra. Mein Beinchen ist da. 1000 Dank, liebe Kinder. Nun hat die alte Qual, das fünfbeinige Leid der Sumsemänner ein Ende. Ihr habt uns von dem schrecklichen Fluch befreit. Hurra. Das sechste Beinchen ist wieder da.
Ich unterbreche dich ja nur ungern. Aber da hinten, da leuchtet ein fremdes Licht aus dem dunklen Himmel über dem Mond.
Wo? Da.
Der Boden sieht aus wie grün-rot überlaufendes Silber und der Mondstaub funkelt auf allen Pflanzen und Bäumen wie rosa-roter Schnee. Oh, und da hinten über der höchsten Bergzinne ist die Tochter der Sonne, die Morgenröte.
Sie ist wunderschön. Schaut nur, wie sie die Arme über das Haupt erhoben hat. Von ihren Händen tropfen Rubinfunken und rote Nebel wehen aus ihrem Haar.
Von der Erde weichen Träume, es glänzen des Himmels heiligen Raum, des Tages ebnen Säume. Ich fliege über Welt dahin mit dem Bruder der Morgensterne. Frühwolken wie blitzende Blumen blühen über der duftenden Ferne. Schon weckt der Tag den schlafenden Hain zu den frühlingsleuchtendem Glück.
Nun eilt euch, Kinder, eilt euch, ihr Kinderlein. Kehrt schnell auf die Erde zurück.
Sie ist fort, aber der Himmel bleibt von Purpur übergossen. Und die blasse Mondlandschaft glüht, als hätten Millionen Rosen auf seinem elfenbeinfarbenen Grund die Knospen gesprengt.
Wow!
Nun ist sie vorüber, die seltsame Fahrt, bei der ihr mir treue Begleiter wart. Mein Beinchen habe ich endlich wieder, so wollen wir schnell zur Erde nieder. Fasst euch bei den Händen und hört den Spruch, so schließt eure Augen, in sausendem Fall geht's nieder in unser Heimattal.
Ich weiß nicht genau, was er meint, aber nimm meine Hand, Anneliese. Hier.
Mutter Erde, wir rufen dich an. Fern dir führte uns unsere Bahn. Hör uns, unsere Not war groß. Nimm uns wieder auf in deinen Schoß.
Als der Maikäfer seinen Spruch gesprochen hatte, öffnete sich der Boden und die drei Abenteurer sanken eng umschlungen hinab in die Tiefe. Es wurde den Kindern ganz dunkel vor Augen. Sie fühlten, wie der Boden sich unter ihnen auftat und wie sie in eine fast unendliche Tiefe hinabsausten. Sehen konnten sie nichts und hören konnten sie nur ein ungeheures Brausen und Summen. Krampfhaft hielten sie einander umklammert. So ging es eine ganze Weile. Und dann war es ihnen plötzlich, als sänge mitten in dem Brausen und Summen ein kleiner Vogel. Immer lauter wurde das Zwitschern und Singen. Das Summen aber wurde immer leiser, bis es ganz aufhörte und nur noch das Trillern der Vögelchen zu hören blieb. Da wagten die Kinder, die Augen aufzumachen. Ha, sie saßen in ihrem Kinderzimmerchen, eng umschlungen, im Nachthemd mitten auf dem Tisch. Die Sonne warf gerade den ersten blitzenden Strahl durch das Fenster und auf dem Fliederbusch draußen pfiff ein kleiner Zeisig vergnügt sein Morgenlied. Beide Kinder waren so erstaunt, dass sie sich zunächst mit weit aufgerissenen Augen anguckten.
Anneliese!
Peterchen!
Wir sind noch die gleichen. Keine Mondschäfchen oder Kanonenkugeln.
Ich glaub's auch.
Das war vielleicht ein Abenteuer. Aber da ist man doch gleich wieder froh, wieder zu Hause zu sein.
Schau nur, alles ist in bester Ordnung.
Auch die Pfefferkuchen und die Körbchen mit den Äpfeln sind noch da. Wie ist das möglich?
Huch, da kommt die Minna.
Schnell, ab ins Bett.
Aufstehen, aufstehen, Kinderlein.
Oh, ist schon hell.
Die Sonne ist schon über der Wiese. Aufstehen, Peterchen, Anneliese. Was ist denn das? Oh, ein Maikäfer. Ganz schöner Brocken.
Der Maikäfer.
Ah, ich hab ihn.
Den darfst du nicht tot machen. Das ist unser Sumsemann. Den musst du fliegen lassen.
Bitte, Mina, bitte.
Ich verstehe euch Kinder nicht. Aber na gut, hier hast du ihn, Anneliese. Ich geh mal eure Mutter holen. Ich bin gleich wieder da.
Sumsemann? Oh, er stellt sich schon wieder tot.
1, 2, 3. Puh, er hat seine 6 Beinchen noch. Das Abenteuer ist nicht umsonst gewesen. Wir haben sein Beinchen zurückgeholt.
Man sieht wirklich nicht, dass das Beinchen angeklebt ist. Wahnsinn, wie gut Spucke klebt.
Jetzt krabbelt er wieder. Er merkt, dass wir es sind und fürchtet sich nicht mehr. Warte, ich mache ihm das Fenster auf. Dann lassen wir ihn raus.
Er klettert auf meinem Zeigefinger. Wie das kitzelt. Und jetzt breitet er seine Flügel aus. Flieg, Sumsemann. Ade, ade, Herr Sumsemann, kommen Sie gut zu Hause an.
Auf in den blauen Morgen, über den Garten, über die Wiese, weit, weit, weit. Summ.
Musik.
Damit sind wir am Ende des Hörspiels von Peterchens und Annelieses Mondfahrt von Anna Mohl. Es wurde als Projektstudium im Studiengang Medienwissenschaft an der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit dem Freien Radio Wüstewelle und dem Campus Funk Radio Mikroeuropa produziert. Ein besonderer Dank an die Autorin und Redakteurin des Hörspiels, Anna Mohl, Matzel Xander für die Unterstützung bei der Sprechersuche und sonstige Unterstützung im Radio, sowie an Frederik Knoll als Sunsemann, Lennart Lips und Azaria Heinrich als Peterchen und Anneliese, Matzel Xander als Sandmännchen und allen weiteren Sprecherinnen und Sprechern.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
kommen wir nun zum bereits angekündigten zweiten Hörspiel. Wir machen nun einen Zeitsprung nach vorne und landen im Jahr 2143. Captain Jenkins ist mit seiner Crew auf dem Weg zum Planeten XYNO3. Um den Planeten zu erreichen, müssen sie doch erst durch den Asteroidenschauer steuern, der ihnen im Weg liegt. Ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer voller Hoffnung, Emotionen und Action. Ob die Crew es am Ende schaffen wird und was ihnen alles auf ihrer Reise passiert, hört ihr jetzt im Hörspiel Der Asteroidenschauer. Hier ist Katharina Fritzle und ihr hört Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96.6.
Eintrag 212. Wir haben soeben den Hyperraum verlassen und das Ziel, Planet Xyno 3, liegt nur noch wenige Spatiumstunden vor uns. Die Umgebungslage ist zunächst ruhig. Die Crew ist zuversichtlich. Die Maschinen laufen. Wir sind bereit für die letzte Station auf unserer Reise, bevor wir das letzte Hindernis erreichen, der Asteroidengürtel.
Captain Jenkins, alle Vorbereitungen wurden getroffen. Wir sind bereit, durch den Asteroidengürtel zu steuern.
Haben Sie die Schilder aktiviert?
Alle Schilder sind hochgefahren, Sir. Dennoch sind unsere Energiewerte kritisch. Wir müssen bald diesen Planeten erreichen. Unser Treibstoff ist fast aufgebraucht.
Keine Sorge, Commander. Dieser Planet liegt gleich hinter dem Asteroidengürtel. Wir werden ihn spätestens 2 Spatiumstunden erreicht haben.
Sie klingen zuversichtlich, Sir. Dabei ist Ihnen hoffentlich klar, dass das eine äußerst riskante Entscheidung war. Nur wenige Schiffe durchqueren unbeschadet diesen Gürtel.
Uns bleibt keine andere Wahl. Unsere Treibstoffvorräte sind nahezu aufgebraucht.
Sir, unsere Sensoren haben ein großes Objekt auf 8 Quarks registriert. Es nähert sich mit rapider Geschwindigkeit.
Leiten Sie sofort einen spontanen Ausweichmanöver
an. Sir, dafür ist nicht genug Treibstoff vorhanden.
Wir können nicht... Bestätige deine Funktionswerte.
Commander, ich bin hier. Alle Werte liegen innerhalb gültiger Parameter. Keine Spur von Captain Jenkins und der restlichen Crew. Ich werde einen Scan mit der Wärmekamera einleiten. Ich habe Captain Jenkins auf 10 Quarks gefunden. Sonst keine weiteren Lebenszeichen.
Und, ist er am Leben? Nun sag schon!
Der Bewusstseinszustand von Captain Jenkins ist unklar. Nach meinen Analysen kollidierte er mit einem Teil der Brücke.
MAM-08, leite umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Ich prüfe, ob die Rettungskapseln getroffen wurden. Verdammt, die ganzen Analysesysteme sind ausgefallen. Wir müssen selber vor Ort nachsehen. Wie ist der Zustand von Captain Jenkins?
Die Werte stabilisieren sich, aber er sollte in den Sanitätsflügel gebracht werden.
Den gibt's nicht mehr! Die Hälfte des Schiffs wurde getroffen. In nur wenigen Minuten wird der Reserveantrieb ausfallen. Wir verlieren die Kontrolle.
Captain Jenkins ist nun transportfähig.
Wir müssen los, in die Rettungskapseln. Hoffentlich ist eine noch erreichbar. Da sind die Kapseln. 002 ist noch funktionsfähig. Halten Sie durch, Captain. Wir haben es bald geschafft.
Einsatzbereit. Sauerstoffreserven sind bei 56%. Laut meinen Berechnungen reicht das, um Planet Xyno 3 zu erreichen.
MAM-08, leg Captain Jenkins in die Rettungskapsel.
Was? Was ist passiert, Commander?
Sie sind von der Brücke getroffen worden, Sir. Das Schiff wurde von einem Asteroiden...
Ach, shut up! Alles wird gut, Jenkins. Halten Sie durch.
Unsere Chancen, ohne einen Kontakt bei dieser Dichte an Gesteinsmaterial mit einer Mindestgeschwindigkeit von mehreren Spatien pro Stunde stehen sehr gering.
Sagt mir nicht, wie meine Chancen stehen.
Versuchen Sie, so weit wie möglich über ihn zu fliegen, Commander. Wir sind zu nah, sollte es zu einem Zusammenstoß kommen.
Aber Captain, der Druck auf solche Höhe ist vermutlich zu stark. Sind Sie sich sicher?
Vertrauen Sie mir.
Commander, bei weiterem Anstieg geraten die Werte des Sauerstoffausgleichs in der Kapsel auf einen kritischen Höchstwert. Sauerstoffreserven bei 18%. Ein großes Objekt nähert sich, auf 5 Quarks. Es könnte zu einer Kollision mit dem Asteroid vor uns kommen. Die Druckwelle könnte die Kapsel erfassen.
Es ist die einzige Möglichkeit. Ich weiß, ich habe uns in diese Lage gebracht. Es war eine Fehlentscheidung. Aber vertrauen Sie mir hier.
Ich hoffe, Sie haben recht.
Die Höhenmeter nähern sich dem kritischen Level. Wir haben das kritische Level erreicht. Ich wiederhole, wir haben das kritische Level erreicht. Ein weiterer Anstieg könnte die Sauerstoffversorgung deaktivieren.
Commander.
Sauerstoffreserven bei 12%.
Wie weit noch, Captain?
Sollte es zu einem Zusammenstoß der Asteroiden kommen, müssen wir aus dem Radius sein. MAM 08. Wie weit müssen wir uns bewegen?
Es wären weitere 10 Spaziometer nötig, Sir. Aber im Hinblick auf den Druck in der Kapsel wäre das zu riskant.
Uns bleibt nicht anders übrig, nicht wahr, Captain?
Uns bleibt keine andere Wahl. Bleiben Sie auf Kurs.
Commander, es ist unabdingbar, dass Sie die Höhe reduzieren. Sauerstoffreserven bei 9%. Wir müssen schnellstmöglich Druck ausgleichen, um die Sauerstoffreserven wieder zu füllen. Sie müssen vorsichtig bleiben.
Es ist keine Zeit für Vorsicht.
Die Sauerstoffversorgung steht kurz vor dem Ausfall.
Schauen Sie da, eine weite Fläche. Das müsste gehen. Leiten Sie ein Landemanöver ein.
Captain, auf dem Asteroiden? Unter solchen Bedingungen kann eine Landung zu starke Gegenkräfte bilden. Das könnte die Kapsel in Stücke reißen.
Das oder ersticken. Wir müssen das Risiko eingehen.
Captain, es war mir eine Ehre, auf Ihrem Schiff zu dienen.
Commander, die Ehre ist ganz meinerseits.
Logbucheintrag 213. Nachdem das Schiff mit einem der Asteroiden kollidierte, musste mittels einer Rettungskapsel eine Evakuierung der überlebenden Crew eingeleitet werden. Nach einem riskanten Manöver landete die Rettungskapsel auf einem Asteroiden. Eine Weiterreise zu Xyno 3 soll von dieser Position aus keine Probleme bereiten. Die Sauerstoffreserven können nun wieder aufgeladen werden.
Ob die Helden den Planeten wohl je erreichen? Das bleibt wohl das Geheimnis des Autors. Commander Jackson wurde gesprochen von Elizabeth Harvey. Martin Möller ließ seine Stimme Captain Jenkins. Und Maximilian Hirt sprach MAM 08. Regie führte Alexander Dana. Das Drehbuch stammt von Maximilian Hirt, Martin Möller und Alexander Dana. Die Technik wurde von Aaron Geiger übernommen. Verantwortlich für die Postproduktion war Fabian Schaller. Das Hörspiel wurde im Rahmen des Kurses Lehrredaktion Hörfunk an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen am Zentrum für Medienkompetenz unter der Verantwortung von Ulrich Hegele produziert.
We are young. No demands. Love is a battle. We are strong. No one can tell us where to roam. Searching our hearts.
Damit wären wir am Ende unserer heutigen Mikroeuropa-Sendung angelangt. An den Reglern saß heute Levi Schuffert. Die Redaktion hatte Ulrich Hegele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Schaut auch mal auf unsere Homepage auf mikro-europa.de. Im Studio war Katharina Fritzle und Sie hörten Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96.6.
Heart attack, you are. sack. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. I'm moving out.